Es geht einfach nicht. Die nehmen da was weg. Die wissen gar nicht, was sie kaputt gemacht haben. Die denken nur ans Geld, das Gold mitzunehmen, einzuschmelzen, das günstig zu verkaufen. Da kriegen die 100.000 Euro dafür und dann hat sich das für die schon wieder rentiert.
Tatort Manching. Der verschwundene Keltenschatz. Ein Podcast der Mediengruppe Bayern.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und hallo Marco. Wir haben uns in der letzten Folge genauer angeschaut, wie denn die Ermittler rund um Christian Klein vom Landeskriminalamt auf ihre vier Angeklagten gekommen sind. Im November 2022 wurde ja der Keltenschatz aus dem Kelten- und Römermuseum in Manching gestohlen. Im Juli 2023, also rund 8 Monate später, haben die Ermittler dann 4 Männer festgenommen gehabt, die die Angeklagten sind, die dann im September 2024 zunächst angeklagt wurden und wenige Monate später, ab Januar 2025, dann auch auf der Anklagebank saßen im Landgericht Ingolstadt. Vor rund einem Jahr waren wir noch mitten im Prozess. Marco, wie erinnerst du dich denn an den Prozess? Wie hast du denn diese Verhandlungstage wahrgenommen?
Ich glaube, mit allem, was ich davor an Gerichtsverfahren erlebt habe, war es ein sehr kleinteiliger Prozess, ein sehr langgezogenes Verfahren. Wir wussten ja von Anfang an, dass es nicht nur nach 2, 3 Tagen erledigt ist, sondern dass 30 Verhandlungstage anberaumt waren. Kurzzeitig stand ja im Raum, dass sich das Ganze möglicherweise bis in den Oktober hineinziehen könnte. Das ist ja dann am Ende Gott sei Dank nicht passiert. Aber das Gericht musste unwahrscheinlich viele Indizien zusammentragen, musste unwahrscheinlich viele Zeugen hören, musste unwahrscheinlich detailliert den ganzen Anklagepunkten nachgehen. Es waren ja, wie wir letztes Mal auch schon miteinander gesprochen haben, 30 Taten an 30 verschiedenen Orten in Deutschland und Österreich angeklagt. Für mich war es ganz spannend, am Rande des Prozesses immer wieder mit dem einen oder anderen Zeugen ins Gespräch zu kommen, zum Beispiel auch mit österreichischen Kriminalbeamten, die mir am Rande dieser Vernehmung die Struktur erklärt haben, wie bei ihnen in Österreich sowas abgehandelt worden wäre. Der Inspektor war der Überzeugung, dass ein Gericht in Österreich so ein Verfahren innerhalb von 2 Tagen hätte erledigt gehabt. Aber was hast du am meisten in Erinnerung? Du warst ja doch auch mehr als die Hälfte der Prozesstage am Landgericht gesessen.
Ja, ich habe ihn natürlich auch als sehr kleinteilig in Erinnerung. Es waren sehr viele Sachverständige von der Polizei als Zeugen geladen, die dann natürlich auch sehr in ihrem Fachgebiet drinnen sind, wo man sich dann auch so ein bisschen auf die Fachsprache einlassen muss als Journalist und das natürlich irgendwie übersetzen muss, für Leser verständlich machen muss, was denn da dahinter steckt. Aber ich fand es unglaublich spannend zu sehen und zu hören, was da an Arbeit dahinter steckt, was da an Ermittlungen reingesteckt wurden. Es wurden ja auch die verschiedensten Werkzeuge ausgepackt, ob das jetzt irgendwie die Überwachung von Mobiltelefonen oder der Autos war oder eben auch der Lauschangriff, sozusagen die Verwanzung des Autos des Hauptangeklagten, was dann eben auch einen entscheidenden Hinweis gebracht hat. Das war einfach unglaublich spannend, das mal zu sehen. Und das hat man in dem Prozess sehr gut sehen können, wie akribische Polizeiarbeit funktionieren kann. Ich glaube, für Zuschauer war vielleicht der ein oder andere Tag auch gar nicht so spannend, gerade wenn es jetzt um kleinere Fälle irgendwie im Supermarkt geht. Aber es ist am Ende einfach ein großes Ganzes, wo jetzt die einzelnen Sachen nicht für sich stehen können einfach.
Wobei es vom Zuschauerinteresse her ja sowieso nicht so groß war wie der ein Jahr zuvor stattgefundene Doppelgängerinnenmord im gleichen Gerichtssaal. Und auch das Medieninteresse hat ja, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, nach den ersten Verhandlungstagen spürbar abgenommen. Am ersten Tag, am Auftakttag, sind wir ja an der Absperrung im Gerichtssaal noch schier von den Kameras der großen Fernsehanstalten erdrückt worden, beim Fotografieren bzw. Filmen der 4 Angeklagten, die mit ihren jeweils 2 Verteidigern da saßen. Und am Ende waren wir zwischendrin teilweise mit den Prozessbeteiligten fast alleine in diesem großen Verhandlungssaal.
Am Ende haben die Anwälte ja alle auf Freispruch plädiert für ihre Mandanten. Ich habe mich mit einem der Verteidiger unterhalten, Klaus Wittmann, der auch aus Ingolstadt kommt. Und bei dessen Mandanten wurden eben diese wohl geschmolzenen Goldklumpen in der Hosentasche gefunden.
Es ist übrigens jener Klaus Wittmann, der zusammen mit Regina Rick den Manfred Gedinski im Wiederaufnahmeverfahren aus dem Gefängnis geholt hat.
Also kein Unbekannter. Er sagt über den Prozess:
Es handelte sich ja insgesamt um ein reines Indizienverfahren. Der Angeklagte und die übrigen Angeklagten ja auch nicht, wurden ja jetzt nicht auf frischer Tat beim Einbruch in dem Museum festgestellt. Und nach unserer Ansicht und nach der Lage des Prozesses war das jetzt nicht zwingend anzunehmen oder nachgewiesen, dass der Angeklagte tatsächlich in das Museum eingebrochen ist.
Und er sagt auch:
Im Übrigen war es natürlich wirklich eine reine Arbeit, jetzt die einzelnen Indizien zusammenzutragen. Das war jetzt im Grunde nicht spektakulär.
Im Endeffekt spricht er damit ja letztlich den ermittelnden Beamten. Es gab ja am LKA eine eigene Soko, die Soko Oppidum, die sich damit beschäftigt hat, ab, dass sie sich hier mit einer großartigen Ermittlungsarbeit rühmen könnten, weil es alles so lapidar ist. Es ist am Ende ja letztlich das Gleiche, was Regina Rick, die in diesem Verfahren ja auch wieder verteidigt hat, mit der Pampa und dem Museum, das in dieser Pampa steht, gemeint hat.
Es sind natürlich Anwälte, deren Job es ist, ihre Mandanten zu vertreten. Es ist gut möglich, dass es einfach auch Fleißarbeit ist. Man braucht aber trotzdem Können dafür. Und es stimmt natürlich auch, dass es da viel darum ging, Indizien zusammenzutragen. Bei Sophie Sutor, der Staatsanwältin, haben sich ja dann auch die Akten buchstäblich gestapelt. Das hat sie uns im Gespräch dann auch nochmal erzählt.
Das LKA hat dann angefangen mit einer unfassbaren Manpower, Ermittlungsergebnisse zusammenzutragen, die dann natürlich in der Form von Aktenordnern in meinem Büro angekommen sind. Und diese Aktenordner, die werden dann in so Rollregale einsortiert, also fahrbare Regale. Und die standen dann wie so eine Wand hinter meinem Schreibtisch an der Wand, also wie eine Regalwand aus Leitsordnern. Und irgendwann hat die Wand dann nicht mehr ausgereicht und dann musste ich hinter mir anbauen. Die Wand hat aber dann auch irgendwann nicht mehr ausgereicht. Und dann habe ich angefangen, die Rollregale so quer in den Raum reinzustellen, sodass einfach mehr nebeneinander an die Wand passen. Am Ende kamen so ungefähr 160 Leitsordner vom LKA und ich habe nochmal 40 Fallakten aus ganz Deutschland zusätzlich zusammengezogen, ungefähr.
Plädoyer hat Staatsanwältin Sophie Sutor ja dann auch nochmal ihr Fazit gezogen aus den über 30 Verhandlungstagen und den mehr als 100 geladenen Zeugen. Du hast dieses Plädoyer ja live erlebt. Du warst an dem Prozesstag im Gerichtssaal. Kannst du dich da noch dran erinnern oder was war dein Fazit vom Plädoyer?
Zunächst einmal war es, glaube ich, ein Chapeau vor Staatsanwältin Sophie Sutor. So hat es auch Rechtsanwalt Klaus Wittmann in seinem Plädoyer dann gesagt. Er hat allerdings dann im weiteren Verlauf seines Endvortrages dieses Plädoyer mehr zerpflückt, als es weiter gelobt. Ein sehr rhetorisch hochwertiges Plädoyer. Die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft hat da meines Erachtens wirklich sehr, sehr viel Mühe reingesteckt, eine Indizienkette aufzubauen und auch klarzumachen, warum sie von der Schuld der vier Männer überzeugt ist. Und man konnte ihr in diesen fast 2,5 Stunden, denen sie plädiert hat, eigentlich auch gut folgen, eben weil es rhetorisch sehr hochwertig war.
Sie hat uns ja dann auch noch mal erklärt, ja, wie der Tatnachweis aus Sicht der Staatsanwaltschaft eben zustande gekommen ist.
Aus Sicht der Staatsanwaltschaft lässt sich der Tatnachweis nicht in einem Satz zusammenfassen. Wir haben 30 Verhandlungstage verhandelt. Wir haben dabei etwa 120 Zeugen und Sachverständige gehört. Wir haben unzählige Lichtbilder und stundenlange Videoüberwachung gesichtet. Winkelschleifer, Trennscheiben, Goldklumpen im Original im Sitzungssaal. Es waren Ermittler aus ganz Deutschland da, von Bad Aibling bis Husum, die zu Taten und Geschehnissen ausgesagt haben, die zwischen 2014 und 2023 datiert haben, also fast ein ganzes Jahrzehnt. Was ich damit sagen will, ist, die Ermittlungen waren unfassbar kleinteilig und aufwendig. Und der Verfahrensstoff war immens. Wie ich es vielleicht trotzdem zusammenfassen kann, wenn ich gezwungen bin, der Tatnachweis ist ein Mosaik. Ein zusammengesetztes Mosaik aus hunderten Einzeldetails, manche gewichtiger, manche weniger gewichtig, die zusammen und nur zusammen den Tatvorwurf hinsichtlich aller Angeklagter aus Sicht der Staatsanwaltschaft bestätigt haben.
Der Tatnachweis ist also für die Staatsanwaltschaft ein Mosaik aus sehr vielen Einzeldetails. Manche sind da wesentlich gewichtiger als andere. Und da kommen eben so Sachen wie die Spähfahrten zusammen, die wir bei vielen der angeklagten Fälle hatten. Die Werkzeuge, die sich wiederholt haben. Es war sehr oft die Rede von einem blauen Brecheisen, einem sehr hochwertigen blauen Brecheisen einer schwedischen Marke. Es sind die schwarzen Overalls, die sich bei den Tatorten immer wieder wiederholen, die man auch in den Videos einiger Überwachungskameras gesehen hat, die zum Beispiel in Supermärkten standen. Es sind die Mietautos, mit denen die mutmaßlichen Täter zu ihren Tatorten gefahren sind. Und was auch noch dazu kommt, ist das Spurenverwischen. Das haben wir vor allem in Supermärkten, in Verbrauchermärkten, wo dann zum Beispiel Ketchup auch mal eingesetzt wurde.
Und Tomatensauce.
Oder eben auch Schaum vom Feuerlöscher, der dann natürlich ein großes Chaos hinterlässt und auch zu sehr hohen Schäden führt. Also ich erinnere mich da an einen Zeugen, der kam von einem Spielwarenladen. Ja, die mussten einen großen Teil dieser Spielsachen wegschmeißen, weil sie natürlich nicht mehr brauchbar waren für Kinder, nachdem sie dann kontaminiert waren.
Übrigens auch eine Parallele zum grünen Gewölbe in Dresden, denn auch dort haben die Täter Löschschaum versprüht, um mutmaßlich Spuren zu verwischen.
Also vielleicht ist das eine beliebte Taktik, um Spuren zu verwischen. Die Verteidigung hat dagegen vor allem darauf gesetzt, dass die Angeklagten schweigen. Hast du einen der Männer jemals sprechen gehört?
Nur Alexander K., als wir über seinen Aufenthalt in der JVA Gablingen gesprochen haben. Das hat sich ja parallel überschnitten mit dem großen Justizskandal um die Foltervorwürfe in Gablingen, die aktuell angeklagt sind.
Auf den Zuschauerrängen ist das natürlich nicht so gut angekommen.
Ich glaube, beim Gericht auch nicht.
Beim Gericht auch nicht gut angekommen, dass sich keiner äußert. Aber das muss man dazu sagen, es ist jetzt auch keine unübliche Strategie für Angeklagte. Der Verteidiger Klaus Wittmann hat das dann auch nochmal erklärt. Er hat ja den Mandanten Maximilian S. verteidigt, bei dem die Goldklumpen gefunden wurden.
Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass Schweigen eine sehr empfehlenswerte Strategie ist, wenn man nichts zu sagen hat. Und das Sagen ist ja immer ein Problem, dass viele Menschen jetzt vor Gericht sich nicht sinnvoll äußern können und natürlich auch das große Risiko besteht, dass man missverstanden wird oder dass es einfach missverständlich niedergelegt wird. Das ist mal so das eine. Aber Schweigen ist eine grundgesetzlich geschützte Position, die dem Angeklagten schon eine gute Verteidigungsposition verschafft und warum sollte man die aufgeben?
Schweigen ist natürlich eine Taktik, kann man machen. Wie hast du denn das wahrgenommen, dass die vier im Endeffekt da saßen und nie eine Regung gezeigt haben? Die einzige Regung, die man ja gesehen hat, war, wenn ein Verwandter im Zuschauerraum gesessen ist, bei Alexander K. war einmal die Tochter da, sie durften sich dann auch im Gerichtssaal kurz begegnen, am Rande einer Prozesspause miteinander sprechen. Bei Robert K., dem Hauptangeklagten, waren des Öfteren Kumpels da, waren Familienangehörige da. Er ist ja auch eigentlich ein unbescholtener Bürger, wenn man es so will, in seiner Heimatgemeinde in Norddeutschland. Seine Frau war da ja politisch aktiv auch. Die Familie lebt dort, so hat mir sein Kollege der Ostfriesen-Zeitung erzählt, heute noch dort und ist gut integriert in das Stadtleben. Aber den Prozess haben sie ja eigentlich kalt, fast schon völlig regungslos hingenommen, oder?
Ja, so habe ich das auch wahrgenommen. Wirklich meistens versteinerte Mienen. Ganz selten, dass sich da mal irgendwie eine Regung gezeigt hat. Und dann war es auch schwer einzuordnen, aus welcher Richtung das kommt. Aber jetzt einfach mal ganz nüchtern betrachtet, sahen die Angeklagten natürlich aus wie vier normale Männer, die teilweise Familie und Kinder haben und mir jetzt wahrscheinlich auf der Straße nicht groß aufgefallen wären. Auch vom Kleidungsstil, ja, die einen waren ein bisschen lässiger gekleidet, hatten dann vielleicht ihren Pulli oder auch mal einen Kapuzenpulli an. Maximilian S. hat immer so ein bisschen einen Bankberater oder Finanzberater-Look gehabt.
Der war aber Weinhändler vorher.
Sie wären mir auf jeden Fall nicht groß aufgefallen im Alltag. Ich habe mich da auch nochmal mit Christian Klein, dem Chefermittler in dieser Causa, unterhalten. Und er hat sich auch nochmal einen ganz eigenen Eindruck von diesen vier Männern gemacht.
Grundsätzlich sind es Menschen, die im Leben stehen, würde ich jetzt mal sagen. Zum Teil gehen sie ja normalen Berufen nach. Also wenn man jetzt den Herrn S. nimmt, der ja zwei Weindepots, der Filialleiter war in Berlin, der damit so eine Sachen betrieben hat. Der Herr Robert K., der ja selbst berufstätig war, zumindest über seine Lebensgefährtin angestellt war. Auch der Herr Alexander K., der ja während unserer Zeit der Ermittlungen ja wieder Arbeitstätigkeit aufgenommen hat. Alles eigentlich waren das so Menschen aus dem Bereich Schwerin und Umgebung, im dortigen Umfeld bekannt, die sich dort eingebracht haben, die, wie es beim Herrn Robert K. war, sportlich aktiv waren, im Vereinswesen, im Vereinsbereich mitgewirkt haben, andere eher mehr so im ja, familiären Bereich unterwegs waren. Ich glaube, wenn man die jetzt so im normalen Leben treffen würde, ich glaube, man würde jetzt nie drauf kommen, dass die jetzt Einbrüche begehen in der Art und Weise, sondern das ist eigentlich so der normale Mensch von nebenan.
Naja, aber was hättest du denn erwartet? Wie stellst du dir denn einen perfekten Verbrecher vor?
Genau, das ist die Sache. Man kann es den Leuten natürlich nicht ansehen. Das wäre ja auch irgendwie vermessen. Was den Angeklagten aber, glaube ich, von vielen Leuten zugute gehalten wurde, ist, dass sie niemanden verletzt haben bei ihren Taten. Es ging nie irgendwie um Gewalt. Es war also kein Raub. Es war ein Diebstahl, bei dem ja Sachschäden, hohe Sachschäden entstanden sind. Aber Menschen oder Tiere wurden jetzt nicht verletzt.
Aber dennoch hat das Gericht, damals noch unter Vorsitz des inzwischen im Ruhestand befindlichen Vizepräsidenten des Landgerichts Ingolstadt, Konrad Kliegel, ein verhältnismäßig hohes Urteil gefällt. Wenn man vergleicht, mein Lieblingsvergleich in diesem Zusammenhang, das Grüne Gewölbe in Dresden, die Angeklagten dort sind zu Strafen zwischen 4 Jahren und 4 Monaten und 6 Jahren und 3 Monaten verurteilt worden. Sehr bedeutend weniger als unsere vier Männer bekommen haben, obwohl ja der Beuteschaden in Dresden um ein Vielfaches höher war als in Manching.
Zu Dresden muss man natürlich auch immer sagen, dass es da einen Deal gab, also ein Geständnis, auf das sich die Angeklagten eingelassen haben und dafür sozusagen ja, Strafmilderung, grob gesagt, bekommen haben. Das war in unserem Prozess nicht der Fall. Da gab es zwar ein Angebot für einen Deal, den haben die Angeklagten jedoch ausgeschlagen, obwohl er eigentlich ganz lukrativ rückblickend betrachtet gewesen wäre. Oder wie siehst du das?
Eigentlich schon. Allerdings hatte dieser Deal natürlich eine ganz, ganz große Bedingung. Und ich glaube, die wollte keiner der vier Männer erfüllen. Die Bedingung war, und das ist vielleicht auch nochmal der kleine Unterschied zu Dresden, da ist nämlich die Beute zurückgegeben worden, auch wenn viele Stücke kaputt gegangen sind, weil sie ja neben der Vitrine, in der sie gelagert waren, noch mit Anglerschnüren gesichert waren und diese Anglerschnüre großen Widerstand hervorgerufen haben und entsprechend diese Preziosen teilweise zerstört wurden. Aber bei uns ist dieser Goldschatz ja nicht zurückgegeben worden, bis heute nicht. Und wir wissen ja auch nicht, wo er ist, ob es ihn überhaupt noch gibt oder ob die anderen 400 Goldmünzen das gleiche Schicksal erlitten haben wie die 70, die man mutmaßlich bei Maximilian S. als Goldklumpen gefunden hat. Die vier Männer hätten Strafrahmen zwischen 3,5 und 9 Jahren in Aussicht gestellt bekommen, wenn sie gesagt hätten, ja, ich war dabei, war blöd, war doof, haben sie aber nicht. Und es hätte ja nochmal eine Reduzierung eben gegeben, wenn man gesagt hätte, hier, da ist der Goldschatz. Aber sie wollten nicht.
Ganz genau. Das erste Dealangebot ist übrigens schon Ende April gekommen. Es wurde da ein Strafrahmen für jeden einzelnen Angeklagten gebildet. Also es wären so zwischen 3,5 und 9 Jahren gewesen insgesamt, wenn Sie dann die Tatbeteiligung einräumen. Der Hauptangeklagte Robert K. hat fristgerecht nach einer Woche abgelehnt, hat sich sehr schnell entschieden. Die anderen drei Angeklagten haben sich da etwas mehr Zeit gelassen. Ich erinnere mich da an einen Prozesstag mit einer mindestens zweistündigen Rechtsbesprechung, haben sich quasi die drei Angeklagten mit ihren Anwaltteams zurückgezogen. Die Frist wurde dann am Ende nochmal verlängert. Es wurde ein neuer Strafrahmen festgelegt. Also für Maximilian S. wären das zum Beispiel zwischen 5 Jahren, 9 Monaten und 7,5 Jahren gewesen. Für Alexander K. zwischen 4 Jahren und 9 Monaten und 6,5 Jahren. Und Jörn M. hätte zwischen 2 Jahren, 9 Monaten und 4 Jahren, 9 Monaten bekommen. Also mit Abzug der zweijährigen U-Haft wären gerade für Jörn M. wäre nicht mehr viel Zeit geblieben. Auf den Zuschauerrängen hat es teilweise auch ein bisschen für Verwunderung gesorgt, warum dann die anderen drei eine Woche später sich auch dazu entscheiden, abzulehnen.
Hättest du damit gerechnet?
Nein. Ich habe es mir nicht vorstellen können, dass der Prozess so einfach zu Ende geht. Klaus Wittmann, der Anwalt von Maximilian S., erklärt die Ablehnung des Deals so.
Nun ja, also solche Verständigungsgespräche finden ja heutzutage regelmäßig statt. Also das hat sich ja einfach so gewandelt. Die obergerichtliche Rechtsprechung hat ja da den Weg im Grunde gebahnt. Nicht nur, dass man die Gespräche führt, sondern dass das schon fast jetzt Standard ist, dass in jedem großen Verfahren mal irgendwann ein Verständigungsgespräch geführt wird. Ist ja auch so, dass bei großen Verfahren oft Vorgespräche noch vor der Eröffnung des Verfahrens geführt werden. Ja, auch hier. Man lotet einfach die Möglichkeiten aus. Das ist ja natürlich immer so eine Zwickmühle, weil auf der einen Seite man vielleicht den Eindruck erweckt, wenn man in solche Verständigungsgespräche geht, dass man bereit wäre, ein Geständnis abzulegen und dann die Tat zuzugeben. Auf der anderen Seite ist natürlich grob fahrlässig, ist, wenn man solche Gespräche nicht führt. Man muss sich einfach anhören, was geboten wird. Und es ist ja auch oft interessant, die Positionen dann der Staatsanwaltschaft und des Gerichts einfach mal zu hören, ob man dann letztlich einen Deal oder eine Verständigung eingeht oder nicht. Das darf da noch keine Rolle spielen.
Am Ende hat Staatsanwältin Sophie Suthor das Gericht ja weitgehend mit ihren Argumenten überzeugt. Sie hat diese 4 mutmaßlichen Täter in verschiedene Kategorien qualifiziert. Sie hat vom Hauptangeklagten Robert K. gesprochen.
Der Hauptangeklagte hinterlässt seine DNA in Manching. Derselbe Hauptangeklagte unterhält sich mit einem weiteren Angeklagten im Juli 2023 über das Zeug vom letzten Mal. Sie vereinbaren eine Übergabe dieses Zeugs. Nach der Übergabe und bei der Festnahme finden wir 500 Gramm Keltengold in der Hosentasche dieses Goldabholers. Der Hauptangeklagte hat einen Schuppen voller fertig gepackter Einbruchstaschen, eine Garage voller Störsender, 25.000 Euro in einer Tupperdose, auch in seiner Garage. Dieser Hauptangeklagte hinterlässt seine DNA nicht nur in Manching, sondern seit 2008 an Einbruchstatorten in Deutschland.
Sie hat vom Goldabholer Maximilian S. gesprochen.
Der Goldabholer, der im Juli 2023 500 Gramm Gold bekommt, der hatte einen Mietwagen angemietet, der zum Tatzeitpunkt in der Funkzelle in Manching ist. Der hat eine Einbruchstasche daheim mit Funkgeräten, Tastentelefonen, SIM-Karten, Sturmhaube und einer Flex. An diesen Asservaten ist teilweise die DNA von den anderen Angeklagten. Und dieser Goldabholer und Mietwagenanmieter gibt das Fahrzeug am Morgen des 22.11.2022 in Berlin am Alexanderplatz zurück. Kurz vor dieser Rückgabe des Fahrzeugs kauft ein weiterer Mittäter in Berlin eine Zugfahrkarte.
Zugfahrkartenkäufer Jörn M. Da gab es übrigens im Prozess, das weiß ich noch, ein herbes Kopfschütteln von M., als er immer wieder mit dieser Zugfahrkarte, die er am Tag nach dem Einbruch in Manching in Berlin gekauft haben soll, gehört hat.
Der Zugfahrkartenkäufer kauft eine Zugfahrkarte von Berlin nach Schwerin. Also ist die Hypothese, dass er mit dem Mietwagenanmieter / Goldabholer von Manching nach Berlin gefahren ist und sich dann am Hauptbahnhof hat absetzen lassen. Dieser Zugfahrkartenkäufer fährt wiederum mit dem Hauptangeklagten im April 2023 Museen in Deutschland ausspähen. Derselbe Zugfahrkartenkäufer hat nach Manching plötzlich fast 30.000 Euro in bar, obwohl nicht normal für seine finanziellen Verhältnisse. Und dieser Zugfahrkartenkäufer hinterlässt seine DNA an Störsendern beim Hauptangeklagten. Genauso hinterlässt der Hauptangeklagte DNA auf Funkgeräten, die wir beim Zugfahrkartenkäufer finden.
Und dann gab es den ominösen Sprachnachrichtenschreiber. Dabei handelt es sich um Alexander K., der in Gablingen eingesessen hat. Und ausgerechnet er ist für Manching nicht verurteilt worden.
Der Haupttäter hinterlässt seine DNA nicht nur beim Zugfahrkartenkäufer, sondern auch beim Sprachnachrichtenschreiber, nämlich auf einem Funkgeräteakku. Auch bei ihm daheim sind Winkelschleifer, Trennscheiben, Atemschutzmasken, alle von der richtigen Marke. Dieser vierte Angeklagte schickt kurz nach der Tat in Manching einem Kumpel, den er aus dem Knast kennt, eine Sprachnachricht, dass er dieses Mal ein bisschen später zurück war. Genauso macht er es auch bei zwei anderen Einbrüchen im Jahr 2022. Und so ist es auch im Juli 2023, wo er seinem Knastkumpel wieder schreibt, dass er jetzt gerade wieder rein ist vom Arbeiten. Arbeiten bedeutet Museen ausspähen mit dem Hauptangeklagten. Wir wissen nämlich aus der Observation, dass er vorher die Museumsinsel bei Schleswig, ein Kunstmuseum in Dänemark, mitsamt Telekom-Verteilerhäuschen ausspäht mit dem Hauptangeklagten.
Er wurde zwar dann für einige weitere Einbrüche verurteilt, noch nicht rechtskräftig, aber Manching konnte man ihm nicht nachweisen.
Man muss ja dazu sagen, dass die vier Männer für die Kriminalpolizei nicht unbedingt unbeschriebene Blätter waren. Man kannte sich ja. Unser Kollege Oliver Konze findet die verhängten Strafen, nämlich für Robert K. 11 Jahre, für Maximilian S. 8 Jahre, für Jörn M. 4 Jahre, 9 Monate und für Alexander K. 7 Jahre. Etwas zu niedrig.
Ich hätte die alle zu 50 Jahren Haft verurteilt. Es geht einfach nicht. Nein, das geht nicht. Was, wenn die Zigaretten irgendwo stehlen? Ja, okay, das ist auch nicht erlaubt, aber die machen da, die nehmen da was weg. Die wissen gar nicht, was sie kaputt gemacht haben. Die denken nur ans Geld, das Gold mitzunehmen, einzuschmelzen, das günstig zu verkaufen. Da kriegen die 100.000 Euro dafür und dann hat sich das für die schon wieder rentiert.
Revision haben die vier über ihre Verteidiger einlegen lassen. Zum Stand heute, Februar 2026, hat der Bundesgerichtshof über die Revisionsanträge noch nicht entschieden, weswegen wir auch hier immer von vorläufigen Strafrahmen ausgehen müssen und auch ordnungsgemäß noch von nicht rechtskräftigen Urteilen sprechen. Denn es könnte zu einem zweiten Verfahren kommen, wenn der Bundesgerichtshof zur Auffassung kommt, dass im Urteil Fehler unterlaufen sind. Das Gericht hat übrigens auch bei den Angeklagten einen Wertersatz angeordnet, weil sie davon ausgehen, dass der Goldschatz nicht zurückkommt. Robert K. 1,6 Millionen Euro, Jörn M. und Maximilian S. zusammen 1,3 Millionen. Eine ganz schöne Summe Geld. Glaubst du, dass es zu einem zweiten Verfahren kommt?
Ich habe nicht den Eindruck. Mein Gefühl sagt, dass die Revision nicht angenommen wird. Ich wäre aber auf jeden Fall im Prozess dabei, wenn es soweit kommen sollte.
Ich bin auch gespannt. Ich würde mich deiner Nicht-Prognose anschließen, denn beim Doppelgängerinnenmord letztes Jahr habe ich mich auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt und war mir sicher, dass es zu einem zweiten Prozess kommen wird. Aber der Bundesgerichtshof hat die Revision verworfen. Damit sind 3 Teile Podcast zu Ende. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir konnten euch den Tatort Manching und den Keltenschatz, auch wenn er leider nicht mehr da ist, ein wenig näher bringen. Aber das Kelten- und Römermuseum ist trotzdem eine Reise wert, auch wenn es den Goldschatz aktuell dort nicht gibt. Immerhin gibt es einen Knetgoldschatz, den Regensburger Schüler für das Kelten- und Römermuseum gestaltet haben. Der wird dort auch ausgestellt. Aber es gibt ja noch ein paar andere schöne Ausstellungsstücke, wie uns Museumsleiter Tobias Esch bei unserem Besuch verraten hat.
Also ja, der Goldschatz war ein Highlight unserer Dauerausstellung, aber eben nicht das einzige. Wir haben noch genug andere Objekte aus dem Oppidum von Manching und aus dem Römerkastell von Oberstimm zu bieten. Ich nenne jetzt hier exemplarisch nur das Manchinger Kultbäumchen, was weltweit einzigartig ist und kulturhistorisch wahrscheinlich sogar noch höher einzuschätzen ist als der Goldschatz. Materialwert da übrigens tendiert gegen Null. Ich sage das immer nach dem Einbruch, aber kulturhistorisch gesehen wahrscheinlich sogar höher einzuordnen.
Und mit dieser Besuchsempfehlung bedanken wir uns, dass ihr uns die 3 Folgen über treu geblieben seid.
Dankeschön.
Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Tatort Manching, der verschwundene Keltenschatz, ist ein Podcast der Mediengruppe Bayern. Konzept, Host und Recherche, Marie Campisi und Marco Schneider. Produktion, Marie Campisi und Anja Kurz. Sprecherin, Katharina Czawa. Mit Musik von Score Squad über Soundtaxi.